Das Domradio. Herodias ist eine Frau, die kommt in der Bibel vor. Und deren Namen haben wahrscheinlich viele schon mal gehört. Das liegt wohl daran, dass der Name der Herodias in der Bibel auftaucht im Zusammenhang mit der Enthauptung Johannes des Täufers. Und in unserer Reihe über namenlose Frauen in der Bibel geht es jetzt um Herodias Tochter. Und darüber spreche ich mit Theologin Barbara Jans Späth. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Peters. Hallo.
Heißen Herodias Töchter nicht Salome und Saulune? Da weiß man doch die Namen.
Ja, aber die weisen nicht aus den biblischen Texten, sondern aus den Berichten von Flavius Josephus. Das heißt, da haben wir außerbiblische Quellen, wo wir die Namen herkennen. Aber in den biblischen Text, vor allem im Markus-Evangelium, tauchen die nicht aus. Und deswegen haben wir sie zu den Namenlosen eingeordnet.
Über welche der Töchter sprechen wir jetzt?
Das wäre die Salome. Man muss dazu sagen, dass die Familie des Herodes ein einziges Durcheinander ist, weil da mehrere Heiraten untereinander stattgefunden haben und dann Doppelungen des Namens auftauchten, sowohl von Herodias wie von den Söhnen von Herodes. Insofern ist das ein äußerst kompliziertes Unterfangen. Aber wir sind am Hof des Herodes und der Herodias, seiner zweiten Frau. Genau.
Was erfahren wir in der Bibel über diese Frau?
Über die Tochter erfahren wir einfach, dass es ein Geburtstagsfest gab von Herodes, und die Tochter dabei tanzte und wohl als Geschenk für ihren Vater und dabei sozusagen seinen Gefallen so gefunden hat, dass er ihr bis zum halben Reich alles versprach. Also es muss ein wunderbarer Tanz gewesen sein. Und sie war als junge Frau wohl mit diesem Angebot überfordert, ging zu ihrer Mutter und die fordert wirklich schlagartig die Enthauptung Johannes des Täufers, weil sich der gegen die Ehe mit Herodes ausgesprochen hatte, weil das eine Halbbruder-Ehe war. Genau. Und das überbringt die Tochter ihrem Vater, der daraufhin dies nur unter Widerwillen zustimmt, weil er Johannes zwar gefangen nehmen ließ, aber sich wohl mit ihm öfters unterhalten hat. Und dann bekommt die Tochter die Schale mit dem Haupt Johannes des Täufers in die Hand gedrückt und gibt sie ihrer Mutter. Und diesen Moment habe ich in der Erzählung beschrieben.
Es ist eine ganz, ganz, eine Stelle, die irgendwie so durch Mark und Bein geht, auch wenn man das heute noch so hört und man sich das eben vorstellt. Und entsprechend sind auch bildliche Darstellungen entsprechend gewesen von dieser Situation. Da gibt es, ist viel zu geschrieben worden und auch zu gemalt worden. Ja, und wenn Sie diese Geschichte sich nochmal genau anschauen und sagen, da musste ich was drüber schreiben, was haben Sie darüber geschrieben?
Ich habe sozusagen die Geschichte neu entdeckt. Ich habe sie lange unter dem Aspekt der Enthauptung Johannes des Täufers, seiner Beziehung zu Jesus gelesen. So wird es auch in den gängigen Kommentaren verfasst. Dann feministisch diese quasi, dass Herodes gut davon kommt, Herodias die Schlechte ist. Aber unter der Perspektive der Tochter habe ich sie eigentlich erst nach der Tagung gelesen, die über biblische Texte und sexualisierte Gewalt ging. Und das war eine ganz neue Perspektive, einmal den Blickwinkel der Tochter einzunehmen, auch in der Wirkungsgeschichte. Sie wird ganz oft in durchsichtigen Kleidern gemalt beim Tanzen. Und zu sehen, hier liegt wirklich eine Form sexualisierter Gewalt durch die Mutter gegenüber ihrer Tochter vor. Insofern, als sie diesen Tanz missbraucht und die Gunst, die die Tochter beim Vater bekommt, für ihre eigenen Zwecke. Das heißt, da wird wirklich eine Machtkonstellation benutzt, um etwas, das eigentlich nur als Geschenk gedacht war, auszunutzen für die eigenen Interessen. Und das macht die Herodias mit ihrer Tochter.
Wie kann man sagen, ist das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter in der Bibel beschrieben?
Zunächst scheint es sehr, ganz, wenn man so will, ganz normales Mutter-Tochter-Verhältnis zu sein. Dieser Moment, wo der Tochter klar wird und den ich in der Erzählung beschreibe, der ist in der Bibel mit bloßem Schweigen behaftet. Vorher redet sie mit ihrer Mutter, fragt, was soll ich mir wünschen? Sie bekommt die Antwort, sie geht zum Vater, also viel sprachliche Rede. Aber dieser Moment, da wird kein einziges Wort gewechselt. Und das war für mich der Anlass, mal eine ungehaltene Rede dieser Tochter zu schreiben, in der ihr langsam klar wird, was mit ihr passiert ist. Also wo sie erst im Nachhinein merkt, wozu ihr Tanz und ihr Geburtstagsgeschenk von ihrer Mutter gebraucht wurde.
Dann haben Sie sich reinversetzt in die Gefühlswelt der Tochter Herodias, also der Salome, wie wir nicht aus der Bibel jetzt, sondern anderswoher wissen. Wie sieht das aus? Wie könnte diese Frau sich gefühlt haben damals?
Ich denke, dass sie im Moment der Übergabe mit diesem Haupt, also sozusagen mit den Folgen ihres Nachgebens der Mutter, klar wurde, dass es überhaupt nicht mehr um sie ging, sondern wirklich nur noch um das, was die Mutter wollte, um die Machtinteressen, um die Erhaltung der Macht am Königshof. Und da hatte sie das Spiel mitzuspielen. Und während sie ganz bei sich blieb, sonst gelingt ihr ein Tanz auch nicht in der Form, hat das eine komplett andere Gestalt angenommen. Und das wird ihr im Verlauf dieses Nachdenkens bewusst und entwickelt sich wirklich zum unbändigen Hass und Zorn auf ihre Mutter.
Häufig schauen wir in die Bibel aus unserer heutigen Perspektive und überlegen, was man für sich heute mitnehmen kann. Was hat denn diese Erzählung uns heute zu sagen?
Für mich war das ein Hinweis, wirklich auch in der eigenen Reflexion, dass ich Texte nochmals mit dieser Perspektive, wo reden biblische Texte von sexualisierter Gewalt, beziehungsweise wo schweigen sie auch manchmal, dazu nehmen muss, wenn ich Texte exegetisch angehe, auslege. Ich habe entsprechende Erfahrungen auch in der Schule. Wir wissen heute, dass in Schulklassen Schülerinnen und Schüler sitzen, die von sexualisierter Gewalt betroffen wurden. Das wird verschwiegen. Und es gilt, biblische Texte unter der Perspektive zu lesen, um dieses Schweigen zu brechen und in einen hilfreichen Klang umzuwandeln, wo Dinge zur Sprache kommen, die sonst im Verborgenen bleiben. Und da sehe ich den Ansatz, ja.
Und in diesem Falle, inwieweit, womit hat die sexualisierte Gewalt zu tun? Geht es da um die Machtgier in erster Linie oder um was geht es da genau?
Es zeigt auf, dass sexualisierte Gewalt ganz oft im Kontext von struktureller Macht, von ja wirklich Machtgier stattfindet, dass das sozusagen die Strukturen vorgibt und die unterschätzen wir oft. Und das Zweite ist, dass die sozusagen Betroffenen von sexualisierter Gewalt einfach in dieses Schweigen fallen, weil sie zum einen sicher zuerst selber erkennen müssen, was ist mit mir passiert. Dann ist es ja oft auch eine sehr enge Beziehung zu Vater oder Mutter oder anderen Familienmitgliedern, die ich quasi nicht schlecht reden darf. Und da können biblische Texte helfen, Sprache zu finden durch, und deshalb namenlos, durch diese namenlosen Gestalten, die ihr Schicksal mit mir teilt. In dem Fall zum Beispiel junge Frau, die Lust zu tanzen hat, ihr Geschenk macht und das dann völlig anderen Kontext kriegt. Ja. Aufgrund von Machtstrukturen, in der Tat, ja.
Theologin Barbara Jans Späth über die Tochter des Herodias. Auch sie ist eine der Frauen, die in der Bibel keinen Namen trägt, auch wenn wir diesen Namen Salome woanders her jetzt wissen. Und mehr solcher Frauenporträts finden Sie in dem Buch Zeigt euch, 21 Porträts namenloser Frauen der Bibel aus dem Patmos Verlag. Herzlichen Dank, Theologin Barbara Jans Späth.
Ja, vielen Dank, Frau Peters. Ja, wiederhören.